Kommunikation in nervösen Zeiten ist das Titelthema der Brand 1 in diesem Monat. Und in der vergangenen Woche habe ich hier im Podcast ja mit Ralf Schlüter von der Kulturbotschaft aus meiner Sicht ein sehr differenziertes Gespräch darüber geführt, wie Kulturinstitutionen in Krisenzeiten und vor allen Dingen auch bei Shitstorms gut kommunizieren. Und in dieser Episode schauen wir darauf, wie man eine nachhaltige Idee so an Kundinnen und Kunden kommuniziert, dass sie bereit sind, einen höheren Preis als bei den viel größeren Mitbewerbern zu zahlen. Ein wenig also David gegen Goliath. Ich bin Christian Bollert, grüße euch und das ist der gemeinsame Podcast von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Unsere digitalen Aktivitäten hinterfragen viele von uns ja eher selten, wenn es ums Klima geht. Bei der CO2-Bilanz und bei Treibhausgasemissionen denken die allermeisten jedenfalls eher an Flugzeuge als an Streaming oder Smartphones. Dabei verbrauchen Rechenzentren, beispielsweise beim Videostreaming, für soziale Netzwerke oder auch bei Suchanfragen, relativ viel Strom und müssen gekühlt werden. Über Funktürme und Unterseekabel werden Daten verschickt und auch Smartphones, Tablets oder Laptops müssen produziert werden und verbrauchen ebenfalls Strom. Der Gedanke liegt nahe, dass auch der Mobilfunk nachhaltiger sein könnte. Das ist auch die Grundidee, die drei Forschende in Freiburg vor ein paar Jahren hatten. Ein Elektrotechniker, eine Wirtschaftsingenieurin und ein Physiker haben alle bei der Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet und wollen Mobilfunk zum Vehikel für Nachhaltigkeit machen. Das ist die Grundidee von WeTel. Aber wie erklärt man Kundinnen und Kunden, dass das seinen Preis hat? Und zwar einen deutlich höheren als den bei den großen Konzernen der Telekommunikation. Andreas Schmucker ist einer der drei Gründer von WeTel und kümmert sich neben der Geschäftsführung um Marketing und Vertrieb. Sprechen wir doch hier im Brand 1 Podcast genau darüber. Und ich sage herzlich willkommen und hallo Andreas.
Hi Christian, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Vodafone 82 Millionen, Telekom 67 Millionen, WeTel gut 25.000. Beim Blick auf die Zahlen kann man schon den Eindruck bekommen, dass ihr noch einen sehr langen Weg vor euch habt, um nachhaltigen Mobilfunk wirklich erfolgreich zu machen, oder?
Ja, Quark. Also der Vergleich, der ist natürlich schon ein bisschen schräg, wenn wir uns gegen die etablierten Netzbetreiber an der Stelle vergleichen müssen. Wir sind ein Jungunternehmen, wir sind vor 5 Jahren an den Start gegangen in diesen brutalen Verdrängungsmarkt Mobilfunk in Deutschland und es ist eine Perspektivenfrage. Du hast völlig recht, ne? Unser Marktanteil ist verschwindend gering, wir sind ein Nichts. Aus unserer Perspektive mittlerweile 25.000 KundInnen, die auf die WeTel-Story, die auf unseren Ansatz, du hast vorhin richtig gesagt, ein Vehikel für Nachhaltigkeit eingezahlt haben, eingeschlagen haben. Das ist mega fett, das ist super großartig. Kriegt es erstmal hin in dem Mobilfunkmarkt.
Warum ist aus eurer Sicht Mobilfunk so ein wichtiges Thema beim Thema Nachhaltigkeit?
Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Zunächst mal geht es beim Mobilfunk um Kommunikation. Und wir haben, du hast vorhin völlig richtig gesagt, wir kommen aus der Fraunhofer Gesellschaft, aus dem Forschungsbetrieb, haben uns viele Jahre mit der Weiterentwicklung von erneuerbaren Energien auseinandergesetzt und sind irgendwann an den Punkt gekommen, an der Technologie liegt es nicht, dass wir die Klimawende nicht gebacken bekommen. Es sind andere Themen, es sind sozioökonomisch, vielleicht sogar emotional, psychologische Themen und das kriegen wir durch Technologie alleine nicht gewuppt. Es braucht mehr und da ist Mobilfunk ein großartiges Vehikel, wie du es ja formuliert hast, weil wir hier mit Kommunikation, die Kommunikation um die Notwendigkeit von Nachhaltigkeitstransformation an den Start gehen können.
Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass jetzt die Leute denken, oh Gott, wenn ich telefoniere oder wenn ich viele Daten nutze, dann mache ich irgendwie klimaschädliches Verhalten, sondern da denkt man dann doch eher an den Inlandsflug, ne?
Auf jeden Fall. Das Wissen um die Klimawirkung unserer digitalen Bewegung steckt noch in den Anfängen. Und man kann es vereinfachen. Alles, was wir konsumieren, seien es Produkte oder Dienstleistungen, hat irgendwie einen Klima-Impact. Und es bleibt uns als Gesellschaft nichts anderes übrig, als an alles das dran zu gehen. Und eben auch an den Mobilfunk. Die besondere Relevanz bei Mobilfunk bzw. des digitalen Lebens ist, dass dieser Bereich sich stark am Entwickeln ist. Wir wissen es insbesondere jetzt aus den zunehmenden Verbräuchen, Energieverbräuchen im Bereich KI. Da müssen wir ran, sonst überrennt uns dieses Thema. Und das Schöne ist ja am Mobilfunk, es ist eine Dienstleistung, die wir alle beziehen. Man könnte fast schon sagen, beziehen müssen. Der gesellschaftliche Druck ist hoch. Wie einfach, wenn man doch mit einem kleinen Anbieterwechsel hier einfach sein Klimathema erledigen kann.
Du hast diesen hart umkämpften Markt ja schon angesprochen. Es gibt nicht nur die Großen, sondern die haben dann auch noch ihre Billigmarken. Und dann gibt es die Supermarktmarken, die auch mit den logischerweise Großen dann zusammenarbeiten. Ihr müsst ja auch das Netz, da kommen wir vielleicht später noch drauf, auch logischerweise von einem der großen Anbieter mitnutzen. Jetzt gibt es ja aber auch von denen, also auch von Vodafone und Telekom ganz konkret beispielsweise, auch schon so Versprechen wie: Wir nutzen Ökostrom, wir sind nachhaltig und so. Wie setzt ihr euch gegen die dann noch ab?
Die Versprechen gibt es und wir begrüßen diese Versprechen auch total. Wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann ist es erstens relativ schwer, wirklich die Substanz daraus zu erkennen, zum einen. Und zum anderen wird auch deutlich, dass da noch ein ganz schön langer Weg vor uns liegt. Um ein Beispiel zu geben, die großen Netzbetreiber kommunizieren, dass sie 2040 Scope 3 klimaneutral sind. Also bilanziell Scope 3 klimaneutral. Da sind wir schon seit 3 Jahren. Und das ist im Prinzip auch unsere Legitimation. Wir sind kein dicker Träger, fetter Dampfer. Wir sind, um da im Startup-Sprech zu bleiben, wir sind das Schnellboot, was schnell reagieren, agieren kann. Und an der Stelle zeigen wir Wege. Wir setzen neue Standards in den Markt. Wir zeigen, dass Mobilfunk eben auch jetzt schon klimaneutral eine Relevanz hat, dass es geht. Und wir freuen uns, immer mehr kopiert zu werden.
Wie bewerbt ihr denn euer Produkt?
Ja, das ist eine große Frage, die ich jetzt schlecht in einem Satz beantworten kann. Ist natürlich eine große Herausforderung für ein Unternehmen wie unseres. Wir sind nicht über dickes Venture Capital finanziert. Wir sind sehr organisch aufgestellt, was Finanzierung angeht. Entsprechend müssen wir natürlich auch echt haushalten mit unseren Marketingausgaben. Um jetzt trotzdem deine Frage mit ein bisschen Substanz zu beantworten: Bei uns geht ganz viel über Partnernetzwerke, die ebenfalls in der Nachhaltigkeitsbubble unterwegs sind. Andere Unternehmen, die uns empfehlen, über uns schreiben. Ganz viel auch übers Empfehlungsmarketing. Wir haben einfach ein saugeiles Produkt und die Leute feiern es und die erzählen es weiter. Und man kann sagen, ja, 30 bis 50% der Menschen, die bei uns neu abschließen, die sagen am Ende des Tages, sie sind bei uns, weil ein Freund oder eine Freundin sie geworben haben.
Als jemand, der die Podcast-Welt ziemlich genau beobachtet, ist mir aber auch aufgefallen, dass ihr zum Beispiel auch auf Podcast-Werbung setzt.
Wir setzen auch auf Podcast-Werbung, genau. Ganz ohne geht's ja auch nicht. Wir sind da aus einer Marketing-Perspektive allerdings sehr, sehr behutsam. Wir gucken uns immer ganz genau an, wofür wir Geld ausgeben und wo wir unsere Spots unterbringen, weil am Ende des Tages muss es sich für uns rechnen. Wir haben leider nicht die Volumina bei uns, dass wir sagen können: Wir machen jetzt mal eine schöne Marketing-Mix-Awareness-Kampagne, bedienen den Upper Funnel und gucken dann, dass irgendwann der Lower Funnel nachzieht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nee, wir sehen da schon ganz genau hin. Und ja, wir machen Podcast-Werbung, richtig. Gute Erfahrung damit.
Andreas Schmucker, Mitgründer und Geschäftsführer von WeTel, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge gleich noch eingehender darüber, wie sich beispielsweise auch Wirtschaftlichkeit und Gemeinwohl kombinieren lassen und was möglicherweise auch politischer Aktivismus da für eine Rolle spielt. Andreas, eine Rolle bei euch spielt auch, dass ihr politisch unterwegs seid, dass ihr aktivistisch unterwegs seid. Also zum Beispiel 6 Mitarbeitende von euch waren vor ziemlich genau 2 Jahren in Lützerath mit dabei. Ist das in euren Überlegungen, in eurem Ansatz eine wichtige Rolle, eine wichtige Funktion?
Auf jeden Fall. Wie eingangs schon erwähnt, wir haben dieses Mobilfunkunternehmen vor allem deswegen gegründet, um ein Vehikel, einen größeren Hebel für Nachhaltigkeitstransformation an den Start zu bringen. Und als wir vor bald 2 Jahren in Lützerath gewesen sind, ging es nur zum Teil darum, als Privatpersonen dort aufzutreten, sondern wir hatten eine größere Mission. Was wir dort gemacht haben, ist, wir haben ein Unternehmensbündnis initiiert und haben mehrere Unternehmen motivieren können, gemeinsam mit uns dort gegen den Kohleabbau zu demonstrieren. Und warum ist es so relevant? Weil wir auf diese Art und Weise den Klimaprotest aus der Privatpersonenperspektive herausgehoben, auch zusätzlich noch in die Unternehmensperspektive hineingehoben haben. Und das ist total geil, weil wir als Unternehmen, wir haben durchaus eine Meinung, wir haben ein Interesse. Das ist nicht nur ein Privatpersoneninteresse.
Dann schauen wir mal noch ein bisschen genauer rein. Im Text von Hannes M. Kneißler in der Brand 1 ist auch so eine Beispielrechnung für euren 20-Gigabyte-Tarif enthalten. Abzüglich aller Kosten bleiben da jetzt mal ganz verkürzt dargestellt von diesen 20 Euro monatlich gut 3 Euro für euch für Gehälter, monatliche Kosten und natürlich auch die Schuldentilgung. Ist das langfristig aus eurer Sicht dann so praktikabel?
Das ist schon relativ gut dargestellt, dass die Luft im Mobilfunkmarkt ist sehr, sehr dünn. Du hattest ja vorhin schon gesagt, es gibt 3 Netzbetreiber, es gibt aber über 100 Submarken am Markt oder Marken am Markt. Und da ist relativ viel Anteil der Tarifgebühren, die in der Wertschöpfungskette schon abgetreten werden müssen. Für uns ist die Marge saumäßig klein. Wir müssen damit ja nicht nur unser Gehalt stemmen, sondern auch die ganzen Aktivitäten, die ganzen Extrameilen, die wir im Bereich Nachhaltigkeit, also sprich Soziales, Ökologisches tun. Und du hast gefragt, reicht's? Ja, es reicht. Wir sind Anfang letzten Jahres über die schwarze Null gerutscht. Das ist wahnsinnig wertvoll für uns. Das ist eigentlich der relevante Erfolg, weil darum sind wir angetreten. Wir wollen zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften durchaus wettbewerbsfähig ist. Das haben wir dann mit der schwarzen Null mit Brief und Siegel bestätigen können. Und jetzt ist es so ein bisschen an uns, das zu steuern. Je mehr Geld wir in Wachstum investieren, umso weiter rutschen wir von der schwarzen Null wieder weg. Je weniger wir tun, umso mehr sind wir auch über der schwarzen Null.
Was sind denn ganz konkret die Extrameilen, die ihr geht, die andere nicht gehen?
Ha, du hast vorhin gesagt, bei uns ist der Mobilfunk teurer. Na, da muss ich auf jeden Fall noch reagieren. Du hast natürlich völlig recht. Unsere Tarife sind teurer, wie wenn man den Vergleich zieht zu denen, die man auf den großen Checkern angeboten bekommt. Billiger geht immer. Wenn man jetzt einen fairen Vergleich aufmachen würde und die gesamte Mobilfunktarif-Angebotsbandbreite darstellt, dann bewegen wir uns irgendwo im Mittelfeld, meinethalb im oberen Mittelfeld. Also wir sind auf gar keinen Fall, gehören wir zu den teuersten. Warum sind unsere Tarife trotzdem teurer als die Discount-Promo-Tarife? Naja, zum Teil liegt es daran, weil wir unseren gesamten Bestand immer wieder mit den Tarifverbesserungen, die wir von den Netzbetreibern bekommen, ausstatten. Also bedeutet bei uns, bist du Kunde oder Kundin und irgendwann kommt eine Nachricht, hey, guck mal, es hat sich überhaupt nichts verändert an deinen Vertragsbedingungen, aber du bekommst jetzt einfach ein paar Gigabyte mehr. Das ist so gar nicht üblich in der Mobilfunkbranche. Da werden solche Tarifverbesserungen, die es turnusmäßig gibt, immer nur NeukundInnen zugesprochen, um halt das Akquise-Game zu befeuern. Und dann entstehen da so total schräge Verhaltensmuster draus, dass wir kennen es alle, die 24 Monate sind um, ich kündige bei meinem Mobilfunkanbieter, mit dem ich eigentlich total zufrieden gewesen bin, nur um mich dann von dem wieder einfangen zu lassen, beziehungsweise bei jemand anders abzuschließen, der für NeukundInnen viel bessere Konditionen anbietet. Ja, und wenn wir das halt durchrechnen, dann fühlen sich unsere Tarife erstmal teurer an. Das ist ein Teil, warum das so ist.
Aber ihr investiert eben auch tatsächlich sehr konkret in Klimaschutz und in Datenschutz beispielsweise.
Natürlich, natürlich. Wir haben unser sogenanntes Wertebudget auf unseren mittleren Tarif gemittelt, geht roundabout 1 Euro pro Monat und Tarif ganz konkret in Werteaktivitäten. Darunter fällt zum Beispiel auch die bilanzielle Klimaneutralität. Also wir berechnen die Emissionen, die anfallen durch die Mobilfunktelefonie unserer KundInnen und gleichen die über Pflanzenkohleprojekte hier in Zentraleuropa wieder aus. Dazu gehört aber auch, dass wir in klimaaktive Startups investieren. Wir bauen erneuerbare Energien hier in Deutschland aus. Wir haben ganz konkret schon große PV-Anlagen oder Windkrafträder gebaut, gemeinsam mit Ecosia, gemeinsam mit Procon und der GLS Bank. Wir unterstützen die Community, indem wir mit Balkonkraftwerk-Kampagnen die Community mit Balkonkraftwerken für die DIY-Energiewende ausstatten. Und. Da ist ganz vieles drin und ja, uns freut es total, wie gesagt, über den Mobilfunk hier eine Möglichkeit geschaffen zu haben, so stark klimaaktiv zu werden.
Von außen betrachtet gibt es auch eine Sache, die bei euch extrem gut läuft und das sind Crowd-Investments, die ja durchaus nicht unumstritten sind. Also ich kann mich erinnern an Fairphone zum Beispiel, da gab es relativ viel Kritik an Crowd-Investments, aber ihr habt 2021 700.000 Euro eingesammelt, 23 was eine Million und vor gut einem Monat nochmal 750.000 Euro. Das scheint fast so und so steht es auch so, ich sag mal lapidar fast schon in der Brand 1, dass ihr noch mehr Fans habt als tatsächlich dann Kundinnen und Kunden.
Jein. Dass wir mehr Fans haben, als wir, ja, natürlich. Natürlich haben wir mehr Fans, als wir Kunden und Kundinnen haben. Trotzdem muss man sagen, die Menschen, die bei diesen Crowdinvests investieren, das sind ein paar hundert. Das sind natürlich viel weniger, als wir Kundinnen haben. Du hast völlig recht. Das ist der totale Wahnsinn mit diesen Crowdinvests. Es ist für uns unglaublich berührend, dass so viele Menschen da draußen so ein großes Vertrauen in unseren Ansatz, in unser Wirtschaften haben, dass sie uns ihr Geld anvertrauen und ja teilweise auch nicht wenig. Genau, wir haben 3 super geile Crowdinvestings gehabt, die auch in Rekordzeiten immer abgeschlossen sind. Ich kann nicht so ganz angeberisch sagen, das war jetzt die letzte Crowdinvest-Kampagne, war unsere langsamste Kampagne. Die hat 8 Stunden gedauert, bis wir die 750.000 voll hatten.
Wie seht ihr denn die Kritik an diesen Crowdinvestments? Also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, naja, das sind halt hohe Zinsen, hohe Ausfallraten, sehr, sehr hohes Risiko für die Anlegerinnen und Anleger.
Klar sind da hohe Risiken drin. Invest in Startups ist immer Hochrisikogeschäft. Das ist kein Immobilienfonds, in dem man anlegt. Wie kommunizieren wir das, beziehungsweise wie sehen wir das? Wir kommunizieren das vor allem ganz transparent. Wir haben diesen Risikohinweis des Totalverlusts, ich glaube, auf jedem Medium riesengroß dargestellt, was sich irgendwie an unsere potenziellen InvestorInnen und Investoren richtet. Ja, trotzdem muss man sagen, die erste Crowd, die ersten 750.000 haben wir mittlerweile zurückgezahlt. Das ist gut gegangen und an der Stelle kann man ja ein Stück weit auch auf Erfahrung aufbauen. Wir scheinen offensichtlich solide zu wirtschaften und wir gehen verantwortungsvoll mit dem Geld um, natürlich.
Die andere Option für euch wäre ja aber, ich sag jetzt mal, der klassische Bankkredit, das scheint nicht so attraktiv zu sein.
Naja, das wäre eine Möglichkeit, beziehungsweise noch ist es keine Möglichkeit, weil, wie vielleicht die aufmerksamen Leser und Leserinnen wissen, wir bisher noch keine positive Bilanz erzielt haben. Das ist allerdings notwendig für einen guten Bankkredit. Nee, wir sehen im Crowdinvesting einen riesengroßen Vorteil. Crowdinvesting bedeutet, dass die Community die Finanzierung stemmt, die ein Unternehmen braucht. Wir mit Retail, mit Mobilfunk, wir verstehen uns als Community-Produkt und es ist ein wahnsinnig ermächtigendes und befreiendes Gefühl, es ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist ein Umstand, dass wir unabhängig vom Finanzmarkt, von den großen Geldgebern und Geldgeberinnen sind, weil wir uns aus der Community heraus selbst finanzieren können. Damit sind wir unabhängig vom Geld, wenn man das so möchte. Geld regiert die Welt und es ist ganz schön geil, dass wir als wertegetriebenes Thema uns unabhängig von den großen Geldinteressen machen können.
Das sagt Andreas Schmucker hier im Brand 1 Podcast und wir sprechen natürlich gleich noch ein bisschen weiter. Andreas, wir haben gerade das letzte Crowdinvesting angesprochen. Was macht ihr denn mit dem Geld, was ihr jetzt gerade eingesammelt habt?
Wir wollen weiter wachsen, deswegen werden wir dieses Geld in Wachstum investieren. Namentlich werden es Marketingmaßnahmen, Vertriebsmaßnahmen sein. Wir überlegen auch das ein oder andere Weiterentwicklungsprojekt. Darum geht es. Darum geht es. Warum? Warum wollen wir weiter wachsen? Im Kapitalismus ist Wachstum die Vokabel, um die es eigentlich geht. Ja, ne? So meinen wir das nicht. Wir haben unseren Wirkungsanspruch. Wir wollen Relevanz erzeugen. Wir wollen Sichtbarkeit auf die Art und Weise, wie wir Wirtschaft im Sinne des Gemeinwohls interpretieren und umsetzen bringen. Und dafür ist natürlich eine relevante Größe total hilfreich. Je größer unser Unternehmen ist, je größer unser Marktanteil ist, umso relevanter auch unsere Stimme. Und deswegen zählt Wachstum auch weiterhin für uns richtig viel.
Wenn du so zurückblickst auf die letzten Jahre, dann gab es ja nicht nur erfolgreiche Crowdinvestings und dann jetzt die schwarze Null zum ersten Mal, sondern logischerweise auch viele Widerstände. So im Rückblick, was war aus deiner Sicht für dich ganz persönlich so die schwierigste Herausforderung?
Die schwierigste Herausforderung ist es, an dem Markt stattfinden zu können, sich durchzusetzen, die relevante Größe zu erreichen mit dem wenigen Budget, was wir haben. Wir sind, du hast es ja vorhin eingeführt, wir sind NaturwissenschaftlerInnen, kommend aus einem Forschungsinstitut. Wir hatten originär erstmal von Mobilfunk im Spezifischen keine Ahnung und wir haben es uns leichter vorgestellt. Wir haben gedacht, wir können einfacher Kunden und Kundinnen gewinnen und dem immer wieder nachzusteuern und dem zu begegnen, dass es eben doch anstrengend ist und vielleicht länger dauert. Das hat schon einiges an Tränen und grauen Haaren verursacht. Wir sind damit klargekommen, wir sind daran gewachsen, wir sind immer weitergekommen. Und ich würde sagen, wir haben auch wirklich wahnsinnig viel über Storytelling, über Markenaufbau, über Marketing gelernt unterwegs. Wir sehen andere Mobilfunkunternehmen da draußen, die es deutlich schwieriger haben, ihr Produkt zu platzieren, ihre Story zu platzieren. Und das ist retrospektiv auch sehr heilsam, weil wir damit checken, wir haben unsere Sache schon gut gemacht.
Wie sind denn eure quantitativen Ziele? Also wo wollt ihr noch hin?
Das ist eine gute Frage. Ich dachte, dass diese Frage kommen wird und ich kann die nur relativ beantworten. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wir wollen in 3 Jahren 50.000 Kunden und Kundinnen erreicht haben. Das hängt immer davon ab, ob wir diese Kunden und Kundinnen erreichen können, ohne unseren Wertefokus zu verlieren. Wir würden nicht drauf einschlagen, wenn man uns jetzt mit einer Retargeting-Performance-Marketing-Online-Kampagne auf großen Suchmaschinen mit super hotten Sonderangeboten ein großes Kundinnenwachstum verspricht. Nee, es muss schon zu unseren Werten passen. Und in diesem Bereich, ja, wollen wir natürlich gerne so groß wie möglich werden. Ob das jetzt in 3 Jahren dann 40, 50 oder 100.000 KundInnen sind, das sehen wir dann.
Stichwort Wertefokus. Du hast auf LinkedIn geschrieben, dass du eine Leidenschaft für den ökosozialen Paradigmenwechsel hast. Gleichzeitig muss man ja auch konstatieren, gerade jetzt in diesen Tagen sind Klima und Nachhaltigkeit nicht besonders angesagt, so im Wahlkampf. Was treibt dich denn an und was gibt dir Zuversicht, dass das in den nächsten Jahren dann doch noch weiter Relevanz bekommen wird?
Was du sagst, ist eine große Herausforderung. Das ist nicht nur eine große Herausforderung für uns als Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich, sondern für ganz viele anderen auch. Das Thema der Fokus ist leider von der Nachhaltigkeit abgerückt und dabei ist es aber nicht weniger relevant als je zuvor. Was gibt mir Zuversicht? Ich kann diese Frage nicht ordentlich beantworten. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wo die Zuversicht in der aktuellen Zeit ist, ich weiß es nicht. Ich habe einfach Hoffnung. Nennen wir es Hoffnung. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Resignation. Naja, was sollten wir denn sonst tun? Wir können ja nicht aufhören, uns damit zu beschäftigen, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, beziehungsweise auch der sozialen Entwicklung, die soziale Entwicklung weiter zu unterstützen. Das treibt mich an und dafür sind meine Kollegen und Kolleginnen auch einfach wahnsinnig hilfreich, weil das treibt uns alle an und da können wir uns miteinander unterstützen und stützen.
Worüber ihr euch auch Gedanken macht, ganz offensichtlich, sind so, ich sag mal, gesellschaftliche und organisatorische Fragen. Also ihr habt ein Stiftungsmodell, was verhindern soll, dass ihr an Investoren verkauft werdet. Ihr macht Dinge wie Verantwortungseigentum und so. Das müsste ja jetzt streng genommen für ein nachhaltiges Mobilfunkunternehmen nicht unbedingt sein, aber offensichtlich kombiniert ihr das.
Doch, das müsste sein. Das ist total relevant. Dieses Stiftungsmodell, genau, das ist das, was wir Verantwortungseigentum nennen. Das ist jetzt per se keine Rechtsform, sondern das ist eine Absicherung unserer Rechtsform GmbH. In dem noch aktuellen Regierungsprogrammstand steht drin, dass es zu diesem Modell auch eine eigene Rechtsform geben soll. Das ist dann die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Es hat es jetzt leider nicht durchgeschafft. Wir hoffen, dass es in die nächste Legislatur schon auch noch mit rüberkommt. Es wäre total relevant. Warum ist es notwendig für uns? Wir haben ja jetzt schon herausgefunden, dass es bei WeTail ganz, ganz viel um das Thema Werte geht und damit auch um Werteintegrität. Was die Leute bei uns kaufen, ist weniger einen Mobilfunktarif, weil den haben sie in aller Regel der Fälle schon. Und sie kriegen ihn bei uns ja auch nicht günstiger oder besser. Das Thema hatten wir auch schon. Auf Check gibt es unendlich viele günstigere und bessere Angebote als das unsere. Was sie bei uns kaufen, ist das Thema Werte. Werteintegrität, das Voranbringen von Nachhaltigkeitstransformation. Und damit geht ein ganz hohes Maß an Identifikation und Vertrauen einher. Wir müssen auf jeden Fall vermeiden, dass dieses Vertrauen, was uns unsere KundInnen schenken, missbraucht wird. Wir können natürlich ganz dolle versprechen, dass wir es ernst meinen. Und das tun wir ja auch. Aber was ist ein Versprechen in der Unternehmens-KundInnen-Beziehung heutzutage schon wert? Zu oft wurden solches Vertrauen schon missbraucht. Und der Umstand Verantwortungseigentum, der stabilisiert dieses Versprechen quasi rechtssicher. Dadurch, dass WeTail niemals verkauft werden kann, dadurch, dass auch keine InvestorInnen eintreten können, mitbestimmen können und den Weg, den WeTail vollzieht, auf Rendite tunen können, ist quasi rechtsmäßig festgeschrieben, dass WeTail zuallererst mal im Sinne ihrer Werte wirtschaften muss. Und das ist total relevant für unseren Case, für unser Markenversprechen, für unsere Marke und am Ende natürlich auch für dieses ganze Thema Nachhaltigkeitstransformation.
War das für dich persönlich auch, ich sag mal, einen Entwicklungsschritt, auch ich sag mal ganz konkret, Macht abzugeben in dem Fall?
Ja, natürlich. Ein brutaler Entwicklungsschritt. Der Kopf sagt am Anfang, oder sagen wir, der Kopf sagt am Anfang, ja, was für ein geiles Konzept, wäre schon cool, wenn man das hätte. Der Bauch sagt, oh Gott, da hängt doch irgendwie auch noch mein Ego drin und es ist doch mein Baby und ich bin doch da total identifiziert. Und es hat dann schon auch seine Zeit gebraucht, bis das zusammen in Einklang gekommen ist. Ich bin wahnsinnig froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Und ich glaube, ich kann da für meine drei Mitgründer gleichermaßen sprechen. Die Zeit danach ist viel erhebender und schöner und berührender als die Zeit davor. Dadurch, dass wir jetzt dieses Besitztum an WeTail abgegeben haben und ausschließlich im Verantwortungseigentum sind, hat WeTail erst zu der Integrität und zu der Selbstständigkeit gebracht, die es jetzt eben hat. Wir haben ein viel höheres Maß an Mitarbeitenden-Identifikation an der Stelle erreicht, weil allen, die bei WeTail arbeiten, für WeTail arbeiten, klar geworden ist, sie machen das nicht am Ende vielleicht doch irgendwie für die Altersvorsorge, für den Geldbeutel vom Chef, sondern sie machen das vollständig aus dem eigenen Antrieb, den eigenen Idealen, was verändern zu wollen.
Das sagt Andreas Schmucker hier im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Einen ausführlichen Artikel zu WeTail könnt ihr in der aktuellen Brand 1 ab Seite 52 lesen. Schwerpunkt ist diesen Monat, wie schon anfangs erwähnt, Kommunikation in nervösen Zeiten. Das Heft gibt's online auf brand1.de oder beim Zeitungshändler oder der Zeitungshändlerin eures Vertrauens. Und den Link zum Artikel und natürlich auch zum Heft packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes. Wenn ihr noch tiefer in das Thema Verantwortungseigentum eintauchen wollt, dann empfehle ich euch die Folge mit Anna Schubert von Haferkater. Mit ihr habe ich nämlich auch darüber gesprochen, wie dieser Übergangsprozess ganz konkret aussieht, wenn man das eigene Startup in Verantwortungseigentum überführen möchte. Am Rande geht es auch um das angesprochene Update, sage ich mal, der Gesellschaftsform. Den Link zu dieser Episode findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Sollte euch unser gemeinsamer Podcast hier gefallen, dann folgt uns doch bitte dort, wo ihr ihn gerade hört. Egal, ob das jetzt Amazon Music, Apple Podcasts, RTL Plus, Spotify oder YouTube Music ist. Denn damit unterstützt ihr uns und unsere Arbeit und wir können uns einfach nächsten Freitag an dieser Stelle wiederhören. Dann spreche ich mit Tobias Lechtenfeld von Tech4NetZero. Das ist ein Netzwerk, das den Einsatz innovativer Klimatechnologien beschleunigen und damit zur Erreichung der Klimaziele beitragen will. Wie das funktioniert und welche Rolle der amtierende Finanzminister dabei spielen kann, besprechen wir dann nächsten Freitag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann einfach wiederhören.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.